Gottes Wort für diesen Sonntag steht im Markus-Evangelium. Markus 8, die Verse 31 bis 38. Sie haben eine Bibel vor sich legen. Wenn Sie möchten, können Sie mitlesen. Markus 8, 31 bis 38. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, was zeichnet eigentlich einen Menschen aus, der sich auf die Socken macht, um dem Mann von Nazareth nachzufolgen? Das ist ja eine Frage, die sich Christen zu allen Zeiten gestellt haben. Was macht Nachfolge aus? Wie sieht das Leben eines Nachfolgers Jesu aus? Eine Frage, die 2000 Jahre Kirchengeschichte bewegt hat, eine Frage, die mich bewegt, ganz privat, ganz persönlich. Sehen Sie, ich bin ein Mensch, der in ganz bürgerlichen Strukturen lebt, also Pfarrer hin, Pfarrer her. Ich habe eine Frau, 3 Kinder, wir machen einmal im Jahr richtig schön Urlaub, wir haben eine nette Wohnung, ich habe ein Auto, mit dem ich heute Morgen gekommen bin, und wir haben so alles, was zum Grundstandard eines Lebens in Deutschland dazugehört. Und jetzt nehme ich einfach mal an, bei Ihnen allen, die Sie heute da sitzen, ist das nicht viel anders als bei uns. Aber wenn ich dann diese Verse lese, die heute uns vorgegeben sind, dann kommen ja unweigerlich Fragen. Bei mir steigen da Fragen auf. Kann man das eigentlich noch Nachfolge nennen, was ich lebe? Ist das wirklich Nachfolge, so wie ich mein Christsein gestalte? Ist das noch Nachfolge oder ist das nicht ein Leben, wie es jeder andere auch lebt, nur mit ein bisschen frommer Soße noch drüber? Diese Fragen, die haben schon sehr viele Christen gestellt. Und in der Zeit der ersten Jahrhunderte nach Christus, in der Zeit der alten Kirche, da gab es dann Leute, die gesagt haben: Nein, nein, das ist keine Nachfolge. Nachfolge muss radikaler sein. Diese bürgerliche Existenz mit Familie, mit Beruf, mit Besitz, das ist nicht richtig. Wenn überhaupt, dann ist das nur Nachfolge zweiter Klasse. Echte Nachfolge muss radikaler sein. Nicht heiraten, keinen Hausstand gründen, ausschließlich für Gott leben. Da gab es zum Beispiel im 3. und 4. Jahrhundert, 270 ist er etwa geboren, den heiligen Antonius. Der erlebte in Ägypten als 20-Jähriger eine Bekehrung, verschenkte sein ganzes Hab und Gut, und es war nicht wenig, und er zog in die Wüste und lebte dort 20 Jahre in einem verlassenen Kastell, ausschließlich im Gebet, und ernährte sich, außer von Würmern und Raupen gab es da nicht viel, also er aß Würmer und Raupen, Nachfolge. Und dann kamen im 5. Jahrhundert die Mönchsorden. Und die Mönchsorden starteten ja mit einer ganz tollen Idee. Sie wollten Menschen freistellen von den irdischen Sorgen, damit sie ganz und gar Zeit und Raum haben, um für das Reich Gottes zu leben. Und eine tolle Idee. Und die Mönchsorden haben zweifellos ganz viel bewirkt in Europa, im Abendland, aber je länger, je mehr setzte sich dann die Meinung durch, dass der geistliche Stand eines Mönches oder der geistliche Stand eines Priesters eigentlich die bessere Form des Christseins sind. dass man da so vielleicht nicht stark, aber doch eine kleine Stufe höher steht als alle anderen. Dass man da ein bisschen näher schon bei Christus ist, ein bisschen heiliger ist als alle anderen. Und dass normale Christen, so wie gesagt, der Nachfolger zweiter Klasse sind, während die Mönche und die Priester Nachfolger erster Klasse sind. Jetzt könnte man sagen, naja gut, Mittelalter und es ist ja alles vorbei und wir sind ja evangelisch. Glückwunsch. Aber wissen Sie, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich hoffe, jetzt ist niemand von einem Buchverlag da, aber wenn ich so manche evangelische oder auch evangelikale Missionarsbiografie lese, dann bekomme ich das gleiche Gefühl. Da ist einmal dieser gewaltige Eindruck einer hingebungsvollen Nachfolge. Beschämt mich. Aber gleichzeitig entsteht so ein kleines Gefühl der Ohnmacht. Da drängt sich dann der Eindruck auf, dass die Missionare Christen oder Nachfolger erster Klasse sind und alle anderen, die stehen so eine kleine Schwelle, eine kleine Stufe drunter. Und so mancher Lebenslauf wird in einem Buch derart glorifiziert, dass man am Ende ein schlechtes Gewissen hat, wenn man noch in dem Sessel sitzt, in dem man das Buch gelesen hat und nicht gleich aufsteht. Und auch, bin ich vielleicht nur ein Nachfolger in Anführungsstrichen? Ein Nachfolger zweiter Klasse? Ist Nachfolge eigentlich nur etwas für die Ledigen und die Leute, die sich um niemanden zu kümmern brauchen? Ist Nachfolge nur was für die Jungen, die noch Saft und Kraft in ihren Muckis haben, die ihr Leben noch vor sich haben, die flexibel und spontan sein können, die mal locker morgen ins Flugzeug steigen können und nach Afrika, Asien oder was weiß ich wohin fliegen können? Kann ich überhaupt Jesus richtig nachfolgen, wenn ich mitten in den Verpflichtungen des Lebens stehe, mit den Möglichkeiten, den vielleicht begrenzten Möglichkeiten, die ich habe, mit den engen Grenzen, die meinem Leben gesetzt sind, durch die Beziehungen, durch meine Gesundheit, durch vieles andere? Bin ich ein echter Nachfolger? Was macht eigentlich echte Nachfolge aus? Was gehört dazu? Das ist auch die Frage, um die es in diesen Versen geht. Zwei Dinge. Womit beginnt Nachfolge und wo führt sie hin? Erstens, Nachfolge beginnt meistens mit einer Enttäuschung. Nachfolge beginnt meistens mit einer Enttäuschung. Wer Jesus nachfolgt, wird enttäuscht. Um das richtig zu begreifen, da müssen wir nochmal auf die ersten Verse dieser Geschichte achten und sogar noch ein paar Verse vorher dazu nehmen. Da hat sich Jesus aufgemacht mit seinen Jüngern und ist ganz in den Norden von Israel gezogen. Am nördlichsten Punkt seiner Wanderschaft in Caesarea Philippi, nördlicher ist Jesus nie gegangen. Es war der Wendepunkt seiner Wirksamkeit. Und in Caesarea Philippi, da fragt er seine Jünger, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Sie kennen das und dann gehen die Jünger und fragen die Leute und sagen, ja, die einen sagen, du bist Elia oder ein Prophet oder wer auch immer. Jesus fragt dann, wer sagt ihr? Was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagt ja Petrus dieses große Wort. Stell mir das so vor, da wird es ganz ruhig. Dann sagt Petrus das mit pathetischer Stimme, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das heißt ja, du bist der Messias, du bist der, auf den wir schon lange gewartet haben. Und genau dieses Bekenntnis geht jetzt unserem Text unmittelbar voran. Jesus bestätigt das und jetzt fängt unser Text an. Aber jetzt ist die Tonlage auf einmal ganz, ganz anders. Als Jesus anfängt davon zu reden, dass er leiden muss, dass er ausgeliefert werden muss, dass er gekreuzigt und getötet wird, dann nimmt Petrus ihn beiseite. Ich stelle mir das so vor, dass Petrus ihn so mal unter dem Arm greift und ihn beiseite zieht und sagt, also im Matthäus-Evangelium sagt Petrus, das geschehe dir bloß nicht. Jesus, lass dir das mal erklären, was das heißt, dass du der Messias bist. Ich will dir das mal erklären, was das bedeutet, was du zu tun hast. Auf Schultern werden wir dich nach Jerusalem tragen. Wir werden dich dort zum König machen, weil du ja der Messias bist. Und dann sollen alle es sehen und alle es merken, dass du wirklich der Messias bist, auf den wir alle gewartet haben. Petrus lag mit seinem Bekenntnis richtiger, als er es selber ahnte. Jesus ist der Messias, der Christus Israels. Aber was das konkret bedeutet, in welcher Art und Weise Jesus der Messias war, hatte Petrus nicht begriffen. erfüllte sein Bild von Jesus, sein Bild vom Messias mit seinen Wünschen, mit seinen Ideen, mit seinen Hoffnungen und Erwartungen. Was Petrus hier wollte, war nicht egoistisch. Er hätte eine ganze Menge alttestamentlicher Bibelstellen aufzählen können. Seine Perspektive war durch und durch biblisch gedeckt. Und trotzdem war es ein menschlicher Weg. Das kann sein, dass sie Argumente haben, die biblisch gedeckt sind und trotzdem einen menschlichen Weg gehen. Hinter seinen so frommen Wünschen standen durch und durch menschliche Gedanken und Sehnsüchte, nämlich die Sehnsucht, Gottes Reich aus eigenen Kräften herbeiführen zu können. Petrus sah sich als Mitglied der Elitetruppe Gottes an. Petrus sah sich als der Wahlkampfmanager Jesu. Er sah sich dazu auserwählt, dem Messias den Weg zur Macht zu ebnen, ihn zum König, zum politischen König in Jerusalem zu machen. Er wollte Gottes Zukunft mit eigenen Ideen füllen. Da hatte das Kreuz keinen Platz. Da hatte das Leid keinen Platz. Da hatte diese Leidensankündigung überhaupt keinen Platz. Und deshalb musste er Jesus erklären, wie das sein musste und sein sollte. Und deshalb kommt es zu diesem harten Urteil Jesu über seinen ersten Jünger, Satan. Satan, geh hinter mich, du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Bibelstellen hin, Bibelstellen her. Sehen Sie, und genauso oft geht es uns ja auch oft, dass wir Gottes Wege in eigener Regie verwirklichen wollen, in unserem Leben, vielleicht auch in unserer Gemeinde. Dass wir unsere Wege mit Gottes Wegen gleichsetzen. Auch die frommen und scheinbar so biblischen Wege. Dass wir unsere scheinfrommen Ideen als Gottes Ideen verkaufen. Unsere scheinbar so christlichen Ansichten als Gottes Ansichten deklarieren und so weiter und so fort. Dass wir unsere Vorstellungen von Nachfolge für Gottes Vorstellungen von Nachfolge halten. Bei Jesus kommen alle unsere menschlichen Ideen und Gedanken immer wieder in die Krise. Ich sage das ganz offen, ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dass ich meine Gedanken für Jesu Gedanken halte und dass ich meine, Jesus müsste meinen guten Ideen, und ich habe wirklich gute Ideen, dass Jesus meinen guten Ideen nachfolgen müsste. Dass ich sage, Jesus, ist das nicht toll, was mir da eingefallen ist, und das müssten wir doch jetzt machen und du bist doch sicher auch dafür. Aber es steht nirgendwo geschrieben, dass wir es uns selber aussuchen könnten, wie und wo wir Jesus nachfolgen. Ich kann Jesus immer nur dort nachfolgen, wo er mir vorangeht. Aber dort, wo er mir vorangeht, da muss ich dann auch nachgehen. Er gibt mir das Kreuz, das ich tragen muss. Nicht ich gebe mir dieses Kreuz selber. Martin Luther hat im Blick auf die Nachfolge einmal geschrieben, nicht das Werk, das du erwählest, nicht das Leiden, das du erdenkest, sondern dass dir wieder dein Erwählen, Denken und Begehren zukommt. Das ist's. Da folge, da rufe ich, da sei Schüler, da ist es Zeit, dein Meister ist da gekommen. Martin Luther hat es damals ganz bewusst auch gegen die selbsterwählte Nachfolge des Mönchtums geschrieben. Die Ehelosigkeit und die Besitzlosigkeit, die sind kein besserer Weg der Nachfolge, sondern nur ein Weg, nicht besser und nicht schlechter, als die Nachfolge im Beruf, in einer Ehe oder in einer Familie. Nachfolge muss da geschehen, wo er mich hinstellt. Und wenn er mich an eine Werkbank stellt, in ein Büro setzt, in die Schule steckt, in einen Familienhaushalt stellt oder an eine Universität, dann muss ich dort nachfolgen. In einer Gesellschaft, wo man viele Möglichkeiten hat, aber wir haben keine Multi-Options-Nachfolge. Und das musste dieser Petrus hier begreifen. Was mag das für ein Schock gewesen sein? Da hat er ja alles verlassen, ja? Der hatte Frau und Kinder, Schwiegermutter zu Hause, einen kleinen mittelständischen Fischereibetrieb. Und dann verlässt er für Jesus alles und jetzt nennt ihn dieser Jesus Satan. Was hätten denn Sie jetzt getan? Hätten Sie sich das bieten lassen? Ich sage es ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich gesagt, also wenn es so ist, dann rutsch mir doch den Buckel runter. Ich wäre auf und davon. Petrus hat das nicht getan. Er ist geblieben. Petrus hat hier was kapiert. Er hat begriffen, dass es nicht darauf ankommt, dass Jesus meine Wünsche und Erwartungen erfüllt. Und mögen sie noch so fromm und biblisch sein, sondern dass alles darauf ankommt, dass sein Reich kommt. Er hat begriffen, dass es nicht darauf ankommt, dass mein Wille geschieht. Wir beten ja jeden Tag im Vater unser, dein Wille geschehe, und meinen so oft eigentlich, mein Wille geschehe. So weltpolitisch schon dein Wille, aber so privatpolitisch mein Wille. Nein, sondern dass Gottes Wille geschieht, darauf kommt alles an. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, seine Wünsche, seine Träume, seine Ansichten und Vorstellungen. Nachfolge beginnt immer damit, dass wir unsere Befindlichkeiten, Empfindlichkeiten, unsere Bedürfnisse und Geschmäcker einmal zurückstellen. Einmal sagen, ich bin nicht das Maß aller Dinge, damit Jesus zum Zug kommt. Vielleicht muss Nachfolge bei mir ja so anfangen, dass ich Jesus erstmal aus dem Weg gehe, damit er an mir und meinen Ansprüchen vorbeikommt. Vielleicht beginnt Nachfolge bei mir mit einem Schritt zurück, mit einem Rücktritt, so wie bei Petrus. Satan, geh hinter mich, tritt einen Schritt zurück, mach mal einen Rücktritt. Geh mir aus dem Weg, damit Gottes Reich vorwärts kommt. Nachfolge steht und fällt damit, dass ich meine Wünsche und Sehnsüchte von Jesus korrigieren lasse, dass ich sie enttäuschen lasse. Und zwar gerade auch die allerfrömmsten und die alleredelsten Sehnsüchte. Da, wo ich so überzeugt bin, was jetzt im Sinne Jesu geschehen müsste und geschehen sollte, dann, das ist immer auch eine Sache, wo der Versucher auf dem Plan ist. Es gibt so viele enttäuschte Christen. Es treibt mich immer wieder um, dass es viele enttäuschte Christen gibt, die einmal begeistert mit Jesus angefangen haben, die nicht mehr an ihn glauben können und wollen. Da hat es vielleicht harte Schläge gegeben, da wurden große Ziele nicht erreicht. Und dann ist man von Jesus enttäuscht, weil man sich das alles ganz, ganz anders vorgestellt hat. Wie ist das denn eigentlich? Hat Jesus da nicht Wort gehalten? Wenn ich die Evangelien lese, dann begegne ich Schritt für Schritt, Kapitel für Kapitel Menschen, die von Jesus enttäuscht wurden. Und zwar genau die Menschen, die ihm am allernächsten standen, seine Mutter, seine Brüder, seine Jünger. Jesus hat die Menschen am tiefsten enttäuscht, die die größten Hoffnungen in ihn gesetzt hatten. Und so macht er es bis heute. Wer sich auf Jesus einlässt, der muss damit rechnen, dass er enttäuscht wird. Dass Jesus andere Wege mit ihm geht, als er es sich erträumt hat, dass bei ihm auch die Durststrecken zum Weg in sein Recht dazugehören, dass ihm auch die Pleiten, das Pech und die Pannen, die Mittel, die Misserfolge ein Mittel sind, um sein Reich voranzubringen. Dass bei ihm auch Krankheit, Leid und Tod zu Wegstationen Richtung Ewigkeit gehören. Dass er Wege gehen kann, die wir nicht verstehen. Vielleicht ein ganzes Leben nicht. Nachfolge beginnt immer oder meistens mit einer Enttäuschung. Und das Zweite, Nachfolge führt zum Leben. Nachfolge führt zum Leben. Vielleicht haben Sie jetzt den Eindruck gewonnen, ich kann es gut verstehen, dass die Sache mit der Nachfolge für Sie ein schlechtes Geschäft ist. Dass Sie vielleicht jetzt rausgehen aus dieser Kirche, also wenn es so ist, dann suche ich mir was anderes. Nachfolge ist aber immer ein Gewinn. Nachfolge wird immer belohnt. Wenn Sie fragen, was springt denn für mich dabei raus, dann ist das vielleicht keine christliche Frage, aber eine ehrliche Frage. Und wenn ich ehrlich bin, sage ich auch, dann stelle ich mir in den ganz stillen Stunden meines Lebens, die nicht oft vorkommen, aber die manchmal vorkommen, auch diese Frage, lohnt sich das eigentlich? Jesus, lohnt sich das? Rentiert sich das für mich? Verstehen Sie mich bitte jetzt nicht falsch. Ich liebe meinen Beruf. Ich liebe meinen Dienst, ich freue mich zu predigen, Bibelarbeiten zu halten, theologischen Unterricht zu geben. Ich liebe das alles. Aber ich gebe das offen zu, es passiert so ein-, zweimal im Jahr. Wenn ich abends um 6 Uhr ins Auto steige, um irgendwo zu einem Dienst zu fahren, Bibelabend, Jugendgottesdienst oder sonst was, und dann treffe ich auf dem Weg zum Auto meinen Nachbarn. Der hat seit 4 Uhr nachmittags frei. Und er rüstet gerade seinen Grill für einen netten Grillabend mit seiner Familie, macht so die Steaks fertig. Dann überlege ich mir, Volker Gäckle, lohnt sich das, dass du jetzt wegfährst? Der hat einen schönen Abend vor sich und du hast 2 Stunden Autofahrt und 1 Stunde Predigt oder Bibelarbeit und noch 1 Stunde Gespräche vor dir, und wenn du heimkommst, schlafen deine Kinder schon. Vielleicht kennen sie das auch, wenn sie hier Mitarbeiter sind in der Hofa-Gemeinde, wenn sie abends zum Kirchengemeinderat gehen, zum Hauskreis, zum Jugendkreis, zu irgendeinem Mitarbeiterkreis, dass man sich diese Frage stellt, lohnt sich das eigentlich? Ganz besonders dann, wenn die Sache vielleicht noch mit Ärger und mit Streit verbunden ist. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir eines begreifen: Das Preis-Leistungs-Verhältnis lässt sich im Reich Gottes nicht mit einer Tariftabelle ausrechnen. Der Lohn der Nachfolge, den kann man weder am Kontostand noch an den Freizeitstunden bemessen. Im Gegenteil, diese Dinge nehmen in der Nachfolge eher ab als zu. Der Lohn der Nachfolge wird in einer ganz anderen Währung ausbezahlt. Und diese Währung Gottes heißt Leben. Wer sein Leben verliert um meinen Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es erhalten. Und wenn Jesus uns das Leben verheißt, dann meint das nicht nur das ewige Leben. Das vor allem, das ist die große Gabe Gottes, dass wir einmal in der Ewigkeit seine Kinder sein dürfen, in der Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Aber wir würden diese Gabe missverstehen, wenn wir denken, dass das nichts mit unserem Leben hier und heute und jetzt zu tun hat. Nein, das Licht der Ewigkeit scheint bis in diesen Tag, bis in diesen Morgen hinein und gibt unserem Leben eine ganz neue Qualität. Wer Jesus nachfolgt, der hat einen Weg gefunden für sein Leben, ein Ziel gefunden. Der muss nicht mehr ziel- und orientierungslos leben, er muss nicht mehr halt- und hoffnungslos leben. Wer Jesus nachfolgt, hat einen Sinn gefunden, eine ganz tiefe Freude, die völlig unabhängig ist von den Stimmungen dieses Tages. Ein anderer aus der alten Kirche, ich habe von diesem Antonius erzählt, ein anderer war Aurelius Augustinus. Und er hat als junger Mann ein turbulentes Leben hingelegt. Er hat gesucht nach dem Sinn seines Lebens, nach den Grundfesten, nach dem, was trägt. Und er kam in allen philosophischen Schulen der Antike rum. Und er hat aus seinem Leben lebenstechnisch rausgeholt, was ging, gelebt wie drunter und drüber. Und am Ende stand eine zerbrochene Beziehung, ein uneheliches Kind und ein zerstörtes Leben da. Und dann hört dieser Aurelius Augustinus im Jahr 386 an einem Frühlingstag eine Kinderstimme, die sagte auf Lateinisch tolle Legge, nimm und lies. Und dann nimmt er die alte Bibel seiner Mutter Monika, schlägt auf Römer 13, Vers 13, lasst uns ehrbar wandeln am Tage, wie das Licht am Tage und nicht in Saufen, Fressen und so weiter. Und der merkt, hoppla, der spricht ja von mir. Und der ändert sein Leben, wird Bischof und wird einer der großen Väter der alten Kirche, auf denen die Kirche bis heute noch ruht und steht, von dem wir viel lernen können. Und er hat einmal diesen Satz geprägt. Wir sind zu dir, Gott, hingeschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Sehen Sie, das ist Leben. Dass Gott meinem Herzen Ruhe gibt. Ich bekomme nicht mehr Geld, nicht mehr Events, ich bekomme nicht mehr Spaß vielleicht, aber ich bekomme Ruhe für mein Herz. Ein Leben, das mit einem ruhigen Herzen beschenkt und ausgerüstet ist. Das ist der Lohn der Nachfolge. Das ist Leben. Und einer, der um dieses Leben, um diesen Lohn der Nachfolge wusste, war Jim Elliot. Mit dem möchte ich schließen. Der war Missionar in Südamerika und wurde mit 29 Jahren von diesen Auka-Indianern, denen er das Evangelium bringen wollte, ermordet. Er wollte denen die gute Nachricht sagen und sie haben ihn getötet. Und vor seinem Tode, einige Jahre vorher, schrieb er seiner Frau einen Brief mit jenem berühmten Satz, wo er schrieb, der ist kein Narr. Der gibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht mehr verlieren kann. Der ist keiner, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht mehr verlieren kann. Amen.